Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV-Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christoph Goller.
Bevor wir loslegen, stelle ich euch meinen Partner Quest vor, der diese Folge möglich macht. Wenn ihr euch fragt, wer intelligente Softwarelösungen für Streaming-Plattformen wie RTL Plus entwickelt, wer für die DFL und Red Bull TV-Zuschauer zurück auf den First Screen holt, wer für TV-Sender weltweit Medieninfrastrukturen aufbaut oder wer Major Studios bei IP- und Rechtemanagement, Digital Media Supply Chain oder Content-Sicherheit umfassend berät? Ja, wenn ihr euch das fragt, dann lautet die Antwort Quest. Quest ist führend in der Beratung und Implementierung von Medienarchitekturen und Medienlösungen mit einer stetig wachsenden Bandbreite an Handlungsfeldern. So hat sich Quest durch gezielte Unternehmenszukäufe, wie zuletzt in Bereichen Foresight und Innovation sowie OTT, kontinuierlich verstärkt, um seine Kunden noch nahtloser beraten zu können. Und auch hinsichtlich disruptiver Technologien stellt sich das Unternehmen frühzeitig auf. So unterhält Quest beispielsweise bereits seit 2021 eine Forschungskooperation mit der Hochschule Rhein-Main zu Projekten im Bereich generativer künstlicher Intelligenz. Das so gewonnene Wissen findet heute schon in verschiedenen Use Cases des Unternehmens konkrete Anwendung. Abgerundet wird das Portfolio durch Produkte wie die Workflow-Orchestrierung von Cloud-Anwendungen KIP, das Linear Live, Pop-Up und Fast Channel Playout Makalu sowie das Studio und Gallery Playout Clipbox. Also, wenn du dich fragst, wer dich bei Innovation, Business-Transformation, digitaler Produktentwicklung und Systemintegration unterstützen kann, dann kennst du jetzt die Antwort. Es sind die mehr als 1300 Expertinnen und Experten von Quest an über 20 Standorten weltweit. Mehr Informationen auf quest.com. Quest wird geschrieben Q-V-E-S-T.
Aufmerksame Zuhörer werden es bereits gemerkt haben, wir lieben das Thema Nebenkostenprivileg hier im TV-Helden-Podcast. Christian hat in Episode 49 mit Pyr und Vodafone dazu gesprochen, auch in Episode 54 mit X-Ring kam das Thema vor. Trotzdem beschäftigen wir uns heute nochmal damit. Und zwar wollen wir heute mal vertieft auf die gesetzliche Regelung schauen. Das Thema Abschaffung, warum gab es das in Deutschland eigentlich und wie sieht denn die Neuregulierung aus? So ganz weggefallen ist es nämlich auch nicht. Zu dem Thema steht mir ein Experte zur Seite, der hat sich schon vor Jahren in einem Aufsatz mit dem Thema beschäftigt, bevor dann überhaupt die aktuelle Neuregelung kam. Er war lange Anwalt, ist jetzt Professor an der Technischen Universität Dortmund für Medien, Internet und Telekommunikationsrecht. Ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Tobias Kostomczyk.
Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, freut uns sehr. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema sprechen können. Das wird ja immer aktueller. Bevor wir auf die Regelungen eingehen, beschreiben Sie doch kurz, Sie sind Professor für Medienrecht, Internetrecht an der Technischen Universität Dortmund. Mit neben der Lehre, mit was für Forschungsthemen beschäftigen Sie sich dort denn?
Ja, die Palette ist sehr vielfältig. Also von Hause aus bin ich Öffentlich-Rechtler. Jetzt beschäftige ich mich aber viel auch mit dem Privatmedienrecht. Die aktuellen Fragen, die in Forschungsprojekten behandelt werden, betreffen vor allen Dingen auch Hassrede, Desinformation und Plattforminfrastrukturen. Das ist so ein weites Feld. Und bei Desinformation, um mal ein Beispiel rauszugreifen, gibt es zum Beispiel ein Projekt, das wird vom BMBF, also vom Bildungs- und Forschungsministerium gefördert, heißt NoFake. Das sind Kooperationen mit verschiedenen Hochschulen und Korrektiv, dem Rechercheverbund. Und da geht es zum Beispiel darum, dass ein Assistenzsystem entwickelt wird, um in einer Crowd Desinformation zu checken. Also nicht nur Medien, die vereinzelt Desinformationen herausgreifen und überprüfen, sondern dort stärker in die Breite zu gehen. Das wäre ein Beispiel. Oder bei Plattforminfrastrukturen geht es dazu, dass wenn man, wie man Gegenentwürfe auch zu Twitter, Meta oder jetzt X, Meta und so weiter entwickeln kann, ob die rechtlich denkbar sind, durchsetzbar, umsetzbar. Und das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auch auf Medieninhalte. Und dann gibt es Tagungen, die geplant werden, zum Beispiel zur Zukunft der Medienordnung soll im September in Berlin stattfinden. Oder da wird es ein bisschen abseitiger, aber das trifft meine Tätigkeit auch. Zum Beispiel zu Rechtsfragen des Tatorts, da wird gerade ein Buch fertiggestellt. Da hatten wir mit Studierenden auch gecheckt, ob wie viele Rechtsverstöße es in Tatorten gibt. Und da gibt es einige, die erfolgen natürlich fiktiv. Aber um zu einer rechtlichen Überprüfung zu kommen, reicht es auf jeden Fall. Und um einer breiteren Allgemeinheit zu vermitteln, wie stimmt das alles, was man dort zu sehen bekommt, ist es auf jeden Fall auch hilfreich.
Das könnte ja auch ein Thema für einen medienrechtlichen Podcast sein. Da müssen wir nochmal sprechen, auch wenn es eher der strafrechtliche Faktor dann ist. Kommen wir zum heutigen Thema, dem Nebenkostenprivileg. Das fällt weg oder ist eigentlich schon gesetzlich weg. Es läuft nur noch ein wenig eine Übergangsfrist. Helfen Sie uns doch noch mal kurz. Ich glaube, worum es dabei geht, das wissen die meisten Zuhörer. Aber warum gibt es das eigentlich? Und warum ist es eigentlich sowas, was man in anderen Ländern kaum sieht, sondern eher so ein, ich sag mal, typisch deutsches Thema ist?
Ja, also mit dem Nebenkostenprivileg habe ich mich damals erstmal zu eines Rechtsgutachtens verfasst, um das auch nochmal zu sagen, und vor allen Dingen aus einer medienrechtlichen Perspektive. Die drängt sich hier vielleicht auch nicht so unmittelbar auf, aber es ging um die Verbreitung dann von Fernsehinhalten und deswegen machte das auch schon Sinn. Also beim Nebenkostenprivileg handelt es sich um ein Relikt aus der Zeit des Kabelfernsehens. Man wollte diese technische Neuerung einer breiten Bevölkerung zugänglich machen. Und deswegen hat man nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, dass man einzelnen Eigentümern größere Wohneinheiten die Möglichkeit gegeben hat, eben die Kosten für den Breitbandanschluss auf die einzelnen Mieterinnen und Mieter im Zuge der Nebenkosten umzulegen. Also da kommen die Nebenkosten her und das Privileg kommt eben auch dort her. Und das war ein zweischneidiges Schwert, wenn man so will. Auf der einen Seite hat das den Eigentümerinnen ermöglicht, auch selbst in Kooperation dann mit den Anbieterinnen günstige Verträge auszuhandeln und möglicherweise wirtschaftlich davon selber zu profitieren, hatte aber auch die Möglichkeit und die Chance für die Mieterinnen und Mieter, Größenvorteile geltend zu machen, also Rabatte herauszuhandeln, wenn es besonders große Einheiten waren, und da auch zu besonders günstigen Preisen zu kommen. Und die technologische Welt hat sich hier weitergedreht, stark weitergedreht. Die Verbreitungswege und die Medienrezeptionsgewohnheiten haben sich stark geändert. Und jetzt hat man eben auch noch weitere Möglichkeiten plus eine europarechtliche Änderung, die dazu geführt haben, dass dieses Nebenkostenprivileg auf den Prüfstand gestellt werden musste.
Ich glaube, das ist auch immer nochmal wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt, dass es einfach so, ich sag mal, früher war, das Kabel lag im Keller. Und wenn es dann auch noch so eine Kabelstruktur war, dass man gar nicht die einzelnen Wohnungen abschalten konnte, dann war einfach das Signal des Fernsehers da und man konnte entweder im Fernseher abknipsen, im Keller abknipsen, oder jede Wohnung hatte halt Kabel, was natürlich auch ich sag mal, dann dafür sprach, dass man mit dem gesamten Wohnhaus, dem ganzen Gebäude einen Vertrag abschließt und natürlich die längerfristig festige, vielleicht wirtschaftliche Sicherung der Kabelnetzbetreiber schon. Interessant, Sie haben gesagt, ja, es ist ein bisschen ein Relikt. Ich glaube, heutzutage ist die Auswahl einfach größer. Was ich interessant fand, im Rahmen der Diskussion über die Abschaffung gab es ja auch einige Stimmen und Argumente, die sagten, naja, eigentlich sehen wir das nicht so, dass es abgeschafft werden soll. Einmal rechtliche Argumente, aber auch Argumente aus dem Bereich Vielfaltsicherung, dem Thema Reichweitenverlust.
Ja, ganz genau. Also das war ein Argument, was mit vorgetragen worden ist, auch von Seiten der Medienpolitik vorgetragen worden ist, auch unterstützt durch entsprechende Verbände. der Medienwirtschaft. Und dort ist es natürlich so, wenn man den gesicherten Weg hat über das Kabelfernsehen und dort auch eine rechtliche Regulierung hat, die besagt, wer dort wie einzuspeisen ist, das kommt ja noch parallel dazu, dann hat man einen relativ sicheren Weg, der auch dazu führt, dass man die Auffindbarkeit und die Verbreitung, wie die Medieninhalte auf den Bildschirm erscheinen, doch relativ verlässlich gesteuert bekommt. Das ist beim Web-TV oder IPTV ist es natürlich anders, wenn ich auf einzelne Mediatheken gehe und zwar die Inhalte auch finde, aber nicht diese Zentralposition dann habe der Kabelnetzbetreiber.
Und das Thema Reichweitenverluste, das ist natürlich, ist vielleicht eine etwas einfache Rechnung, wenn man sagt, plötzlich verlieren halt sehr viele Kunden auf einen Schlag den Zugang zum Kabel. Was macht das mit den Reichweiten etablierten Fernsehsender?
Ja, also erstmal hat man es mit einer Übergangszeit erstmal zu tun und die Fernsehsender selbst haben ja nur teilweise auch wirtschaftlich profitiert. Also die man hat natürlich vor allen Dingen den Bezug und den sicheren Bezug und die Auffindbarkeit dort und die ist gesichert, aber man hat daneben natürlich auch eine ganze Menge an geänderten Nutzungsgewohnheiten, die schon darin bestehen, dass sehr viele einfach nicht mehr im Programm ihre Inhalte abrufen, sondern es individuell tun und Tageszeiten unabhängig. Und an dieser Stelle gibt es natürlich die Grundsituation, dass man hier etwas zementiert, was dann älteren Nutzerinnen entgegenkommt, weil es so eingeübt worden ist, aber wo bei jüngeren Nutzerinnen, wenn sie sagen, ich nehme einfach das Tablet und gehe ins Netz, wenn ich das nicht mitgebucht habe, müsste entstehen zu dieser Situation immer noch Zusatzkosten, also die weiteren Verbreitungswege darüber, TV-Inhalte zu rezipieren, war natürlich möglich, aber es war immer mit Zusatzkosten verbunden und da sollte jetzt eine größere Durchlässigkeit bestehen, dass man stärker wählt, über welchen Verbreitungsweg denn die Inhalte genutzt werden sollen.
Ich glaube, das ist auch so ein, eigentlich, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass halt das Angebot, was eigentlich von dem Nebenkostenprivileg umfasst war, in den meisten Fällen so ein Basis-Basiskabelangebot war. Es waren halt eine Standardanzahl von Programmen, früher analog, später digital, dann in verschiedene Qualitätsstufen, aber alles andere, wie Sie schon sagten, was zeitversetzte Nutzung und sonstige Themen angeht, das musste halt, muss auch mit dem Basiskabelzugang immer dazu gebucht werden.
Ja. Und man hat ganz genau, und man hat hier natürlich auch noch eine Grundsituation, dass die Regulierung, also die Vielfaltsregulierung, bezog sich auf die Einspeisung ins Kabel, also dass man darüber mit verbreitet wird, aber bezog als wichtigen Verbreitungsweg. Also da gehen die Schätzungen, sind auch unterschiedlich, wie viele Haushalte man erreicht. Die Branchenverbände einerseits sagen, es sind mehr als 12 Millionen Haushalte. Der Digitalisierungsbericht der Medienanstalten kommt zu einer deutlich geringeren Zahl. Also offenbar bestehen da auch Unklarheiten, um wie viele Haushalte es sich handelt. Aber da stellt sich natürlich die Frage, ob der Verbreitungsweg das Entscheidende ist oder dass man verbreitet wird und entsprechend auffindbar ist. Und da tendiert die Rechtsprechung sicher auch eher dazu zu sagen, die grundsätzliche Verbreitung muss gegeben sein und dass man nicht den Anspruch hat auf einen bestimmten Verbreitungsweg. Deswegen war das Argument, also hier ein wirtschaftliches Argument aufzumachen, schon auch ein bisschen überraschend. Also aus Perspektive der Medienbranche natürlich verständlich, aber hier ein bisschen überraschend. Und das dann auch noch an den Bundesgesetzgeber zu adressieren, noch ein bisschen überraschender, weil die Vielfalt traditionell den Ländern obliegt und nicht beim Bund anzusiedeln ist, obwohl es natürlich auch eine Menge an Faktoren gibt, wo es eine Überschneidung gibt zwischen Gesetzgebungskompetenzen der Länder und des Bundes im TKG.
Da sprechen Sie einen guten Punkt an. Ich glaube, das muss man auch immer noch mal erwähnen. Es ging halt bei der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs gerade nicht ums Medienrechte, sondern eher ums Telekommunikationsrechtliche. Ich hatte das auch bei Ihnen im Aufsatz gelesen, das fand ich sehr spannend, dass es schon das ein oder andere Argument oder jedenfalls die Frage gab, darf der Bund hier überhaupt tätig werden, über eine Regulierung der Telekommunikation, was er normalerweise tun darf, obwohl doch das Thema vielleicht sogar ein medienrechtliches wäre und daher nur die Länder tätig werden dürfen.
Ja, genau. Also es gibt eine Vielzahl an Punkten im TKG, wo man sagen kann, dass man nicht über die eindeutige Zuordnung kommt. Der Bund wäre ja für Wirtschaft und Technik im Kern zuständig und die Länder für die Inhalte. So seit dem ersten Fernsehurteil die tradierte Aufteilung. Aber wo man sagen kann, dass die Technik natürlich auch Auswirkungen hat auf die Inhalteverbreitung. Und wenn man diese Schwerpunkte nicht mehr ohne weiteres treffen kann, gibt es ja herkömmlich im TKG immer dann die Vorgaben, dass man ein Einvernehmen herstellen soll. Also wenn die Länderinteressen im hohen Maße betroffen sind, dann haben sie Vetorechte oder ein Benehmen, also als qualifiziertes, als Form der qualifizierten Anhörung, ein sehr schillernder Begriff übrigens rechtsdogmatisch, und dann Form der Anhörung, also als schwächste Form, die dann ausgeprägt ist. Also da gibt es Überschneidungen und natürlich die Notwendigkeit, sich zu einigen. Und natürlich können, wenn die Verbreitungswege wegfallen, sind auch sofort die Inhalte betroffen. Das liegt auf der Hand, dass das so ist. Aber trotzdem war hier das Nebenkostenprivileg natürlich bei der Einführung in keinster Weise mit dem Vielfaltsgedanken verknüpft, sondern einfach damit, eine neue Technologie in den Markt bringen zu wollen und wirtschaftlich erfolgreich werden zu lassen. Was auch gut funktioniert hat, was vielleicht aber im Nachhinein dann auch Innovation im Weg stand.
Ja, der Vergleich passt nicht ganz, aber so in meinem Kopf vergleiche ich es auch manchmal so ein bisschen mit der Abschaltung des analogen Kabels oder des analogen Satellits, wo halt wirklich auch eine ältere Technik abgeschaltet worden ist und man die Leute schon mit etwas Druck dazu gebracht hat, dann auf die modernere Technik zu wechseln.
Ja, ganz genau. Das sind Umstellungsschwierigkeiten. Und man sieht es jetzt auch bei UKW. Also wenn UKW wie in Schleswig-Holstein jetzt digitalisiert wird und das macht ein Land, erstmal Schleswig-Holstein und die umliegenden Länder, machen das nicht. Und da kann man UKW weiterhin über die Autos eben in analoger Form empfangen, dann hat man natürlich Schwierigkeiten auch dort, wie, auf was sollen sich denn jetzt die einzelnen Nutzenden dort einstellen. Und da gibt es Folgekonflikte, die auch mit zu bewältigen sind. Also da hat man immer die Frage, wer geht voran und was bedeutet das denn perspektivisch und vor allen Dingen auch kurzfristig.
Ja, stimmt. Zur Digitalisierung des Radios, da könnte man auch eine ganze Episode zu machen. Das ist auch schon so ein sehr langwieriger Prozess, sage ich mal. Jetzt haben wir die Übergangsfrist bis Mitte des Jahres. Danach darf der Hauseigentümer oder der Vermieter nicht mehr das Fernsehen über die Nebenkosten einfach abbrechen und sagen, naja, bei mir ist halt Fernsehen dabei, wenn du diese Wohnung, dieses Haus mietest. Vielleicht eine doppelte Frage. Werden wir viele Leute haben, die jetzt dann vom schwarzen Bildschirm sitzen? Und die zweite Frage, was meinen Sie, wird dann eher der Run auf die Online-Angebote starten und Kabel zurückgehen oder wird eigentlich alles so bleiben, wie es wird, weil die Leute sagen, naja, ich hatte ja Kabel, das ist ganz gut, ich schließe es einfach selber ab.
Ja, also ich kann jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken und kann das schon gar nicht als Jurist tun. Aber was jetzt wahrnehmbar ist, und das ist ja auch ganz schön jetzt gerade für Medienunternehmen, dass es sehr viele Werbungsspots geschaltet werden, wo darauf hingewiesen wird und man aufgefordert wird, jetzt einen neuen Vertrag abzuschließen. Und das erfolgt natürlich vor allen Dingen von den Kabelnetzbetreibern, insbesondere von Vodafone, dass das passiert. Und ich vermute mal, dass gerade auch wiederum ältere Nutzerinnen, obwohl da natürlich auch sehr viel digital inzwischen genutzt wird, aber wahrscheinlich eher dann auch als zusätzliche Nutzung, dass man da schon auch beim Kabelnetz bleibt, weil das muss man ja schon sagen, wenn es vorher gut funktioniert hat, hat man dort einen relativ sicheren, verlässlichen Weg, so der auch zu keinen Störungen führt. Dann geht das ja. Das ist nicht überall der Fall, aber da, wo es der Fall ist, hat man zu dem Zeitpunkt natürlich einen gewissen Vorteil. Ich vermute mal, dass Jüngere sich das überlegen werden, ob das dann nicht dazu Alternativen gibt, wenn man vorher schon das herkömmliche Fernsehen ohnehin schon weniger genutzt hat und sich vor allen Dingen im Netz die Inhalte zusammensucht, dann mag das natürlich anders aussehen. Also dass der Preis jetzt dazu führt, dass jemand sagt, ich werde weiterhin jetzt kein Kabelfernsehen haben, das glaube ich eher nicht. Also es ist zwar mit einer Preissteigerung jetzt zu rechnen, also vorher ist man davon ausgegangen, waren so 7 bis 9 Euro und jetzt sollen es 10 Euro sein, vielleicht auch 11 Euro. Also da ist mit einer Preissteigerung zu rechnen, die aber wahrscheinlich im Vergleich als nicht so dramatisch erlebt wird, dass man sich sprunghaft nach einer Alternative umsehen wird. Also ich glaube nicht, dass die Beharrungskräfte so groß sein werden, beim Telekom-Festnetzanschluss zu bleiben, wie das nach der Marktliberalisierung der Fall ist. Aber ich rechne schon mit ein bisschen Schwund, aber wahrscheinlich wird er moderat sein und möglicherweise wird er durch die Preissteigerung auch in gewisser Weise aufgefangen werden können.
Ein gutes Beispiel mit dem Telefon, ja. Ich finde, für mich in meinem Kopf ist immer so ein wenig mit vergleichbar mit dem Rundfunkbetrag. Den bezahle ich, aber ich merke es nicht so richtig. So war es dann mit Kabelfernsehen auch. Und jetzt plötzlich fühlt es sich so an, jetzt ist es halt ein neuer Punkt in meinem monatlichen Medienbudget, sage ich mal. Aber man darf gespannt sein. Was, glaube ich, auf jeden Fall spannend ist, man sieht, dass eigentlich jeder OTT, Internet-TV-Anbieter, irgendein Basisangebot auf den Markt genommen hat oder schon länger auf dem Markt hat. Der Versuch, genau diese Kunden abzufangen, mit dem Versprechen, vielleicht ein bisschen mehr Mobilität und ein bisschen mehr Inhalte zu bieten. Wir werden es auf jeden Fall mal sehen. Ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung es sich entwickelt wird ab dem Sommer.
Ja, ich bin auch gespannt. Also da können wir uns gut drauf einigen.
Auf jeden Fall. Was, glaube ich, viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, weil das gar nicht so in der Presse war. Ja, das Nebenkostenprivileg in Bezug auf Kabelfernsehen, traditionell im Kabelfernsehen ist abgeschafft, aber es gibt immer noch eine gewisse Möglichkeit, durch den Vermieter bestimmte Aspekte im Telekommunikationsbereich über seine Nebenkosten abzurechnen, und zwar in Bezug auf Glasfaser. Wie sieht jetzt da die Regelung aus oder was gibt es da für Möglichkeiten, wenn ich sage meinen Vermietern, ich biete euch jetzt modernen Glasfaseranschluss?
Also man hat jetzt in gewisser Weise das Modell genommen, was für die Kabelnetzverbreitung schon erfolgreich gewesen ist und jetzt in einer Light-Variante wieder eingeführt in Bezug auf das Kabelfernsehen. Und da ist es so, dass die Glasfaser kann man natürlich weit verlegen, wenn die letzte Meile so ist, dass die Übertragungskapazitäten dort nicht weiter transportiert werden können, diese hohen Übertragungskapazitäten, dann macht das auch nicht so richtig viel Freude. Und dann war die Frage, wie man jetzt einen Anreiz schaffen kann für die letzte Meile. Und da sind auch wieder die gleichen Wohneinheiten mit in den Blick geraten. Und die Frage ist, ob man die Bereitstellung jetzt von Verteilanlagen für Glasfaser, ob man die nicht auch wieder über die Nebenkosten mit weitergeben kann, die Kosten, die dort entstehen. Also man hat einen Modernisierungsschub, aber man beteiligt die Mieterinnen und Mieter auch an den Kosten. Und dazu ist eine relativ komplizierte Regelung, also kompliziert deshalb, weil die sehr viele Voraussetzungen hat, die man durchprüfen muss, eingeführt worden in 72 TKG und das auch schon mit einer Gültigkeit ab dem 1.12.2021. Also die löst jetzt nicht das ab, dass man auf der einen Seite jetzt nicht mehr die Verpflichtung, die Möglichkeit hat, die Kosten für den Breitbandanschluss ohne weiteres umzulegen, sondern sollte schon vorher zu Modernisierung führen und führt natürlich auch zu einem gewissen Anreiz jetzt wieder in einer Kooperation zwischen TK-Unternehmen, zwischen Fernsehinhalteproduzenten und Wohnungseigentümern und da vor allen Dingen die Eigentümer der großen Einheiten, sich Geschäftsmodelle zu überlegen, wie man hier diese neue Technologie stärker implementieren kann.
Sie hatten es gerade genannt, dass die Neuregelung, also die Ablösung, dass man jetzt noch modernere Breitbandanschlüsse, Glasfaseranschlüsse absetzen kann, sehr kompliziert ist. Ich glaube, es ist einmal die Höhe, die man überhaupt regeln kann, dann auch der Zeit, und es muss sich immer um neue Anschlüsse halten, so sehr kurz zusammengefasst. Ist das so korrekt, oder?
Ja, ganz genau. Also darum geht's. Also es geht vor allen Dingen darum, dass man die Einrichtungskosten geltend machen kann und die Betriebskosten, und die beziehen sich vor allen Dingen auf den Strom. So, und dafür ist aber die Voraussetzung, dass es vorher noch keine Glasfaserinfrastruktur gegeben hat, dass man an ein Netz angeschlossen ist, das auch eine sehr hohe Übertragungskapazität überhaupt schon mit vorsieht. Dann kann man Bereitstellungsentgelte für eine Wohneinheit insgesamt von 540 Euro je Wohneinheit geltend machen pro Jahr, und das Ganze darf höchstens über 5 Jahre laufen und so weiter. Also da sieht man, man hat schon ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt, um es mal so zu sagen. Es ging jetzt nicht um eine Verstetigung, sondern um eine Anschubsfinanzierung, um das dort attraktiv zu machen. Also auch dort hat man die Vorgaben genommen, die europarechtlich getroffen worden sind, um die auch noch mit hineinzunehmen. Deswegen ist das jetzt nicht ganz vergleichbar, sondern es soll schon ein Investitions- und Innovationsschub hier mit befördert werden sollen attraktive Geschäftsmodelle sollen entwickelt werden. Und da sind ja inzwischen auch sehr viele Player unterwegs und auf ganz verschiedenen Ebenen und versuchen genau das umzusetzen, weil es natürlich wiederum attraktiv ist, wenn man hier auch wieder die Kundenbeziehung hat und man davon ausgeht, dass die hohen Übertragungsraten als attraktiv angesehen werden, sich hier eben auch gewissermaßen in die Pool-Position zu bringen.
Ja, ich glaube auch, so als sogenannte Upsell-Möglichkeit, um dann verschiedene Dienste basierend auf dem Breitband zu bieten, ist das, glaube ich, schon eine gute Möglichkeit. Jetzt haben wir in Deutschland die Situation, ich glaube, im Moment haben wir so 10% Fiber to the Home, also Glasfaser in der Wohnung, im Haus liegen. Glauben Sie, dass eine solche Regelung das pushen wird, oder meinen Sie, der Einfluss auf die Glasfaserpenetration in ganz Deutschland wird keinen großen Einfluss darauf haben?
Also ich gehe schon davon aus, dass das zu einer Steigerung führen wird. Und es ist ja so, dass inzwischen auch vehement darüber gestritten wird unter den einzelnen Wettbewerbern. Also gehe ich stark davon aus, dass dort ein größeres Marktpotenzial gesehen wird und dass die Übertragungsraten steigen und zunehmend Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, attraktiv ist und die Breitbandmöglichkeiten, also vor allen Dingen, wenn alte Kupferkabel noch vor Ort sind, dass die begrenzt sind, das liegt auf der Hand, und von daher gehe ich schon mit einem Zuwachs aus. Wie schnell der verlaufen wird, da kann ich auch wiederum nicht in die Glaskugel gucken. Also das wissen auch die einzelnen Unternehmen deutlich besser als mir dazu möglich ist, eine Aussage zu treffen.
Ja, hoffen wir mal, es geht schnell. Ich bin auch gespannt, wann Deutschland da so ein bisschen einen größeren Sprung gemacht. Ich glaube, immerhin sieht man jährlich ganz gute Zuwachsraten. Das ist ja auch ganz schön, die Möglichkeit, Glasfaser zu nutzen. Wir hatten es gerade schon gesagt. Schauen wir mal, wie es sich dann im Juli verhält, ob viele Zuschauer vor einem schwarzen Bildschirm sitzen werden, wenn das überhaupt technisch möglich ist und man das Kabel abschalten kann, oder ob dann Reichweitenverluste zu befürchten sind. Ich bin sehr gespannt, was da kommen wird.
Ja, es wurde zumindest angekündigt, dass es doch eine gewisse Übergangsfrist geben soll, weil man ja auch sieht, die Relevanz von Medieninhalten auch für die Demokratie, und wir sind in einem Superwahljahr, möglicherweise spielt das auch noch eine Überlegung mit.
Ja, stimmt.
Also, dass man nicht sofort abschaltet, sondern es so ankündigt, dass man sagt, es steht bevor und vielleicht auch noch Übergangsfristen setzt. So, das weiß ich nicht, weil wirtschaftlich rentabel ist das nicht. Das ist schon eine Form des Zugeständnisses. Mhm. Aber das kann ja möglicherweise auch genutzt werden, um das eigene Produkt zu sagen, jetzt ist es aber wirklich notwendig, einen Nachfolgevertrag zu haben. Und wenn der nicht kommt, kommt dann wirklich der schwarze Bildschirm.
Ja. Wir sind gespannt. Einmal zum Abschluss weg vom Thema Nebenkosten. Was glauben Sie, auch gerade aus Ihrer Sicht als Forscher im Bereich des Internetmedienrechts, was glauben Sie, werden so die nächsten größten Regulierungen, Gesetzgebungsthemen für die Medienbranche in Deutschland oder in Europa sein?
Naja, also das ist, wir haben jetzt ja eine Vielzahl an Rechtsakten, gerade auch auf europäischer Ebene und auch eine zunehmende Medienregulierung auf europäischer Ebene. Mit dem European Media Freedom Act beispielsweise oder einer Anti-SLAPP-Richtlinie, die gekommen ist. Auch der DSA hat medienrelevante Regelungen, weist er auf. Und ich glaube, jetzt ist man erstmal beschäftigt auch mit den Aufräumarbeiten, um auch zu gucken, wie diese gesamten Regelwerke plus die ganzen Digitalakte, die auch nicht zu vergessen sind, die auch Auswirkungen haben, wie die insgesamt in ein System zu bringen sind. Und das allein ist schon eine Mammutaufgabe. Aber das Tempo der Medien oder überhaupt der Gesetzgebung auf europäischer Ebene ist schon sehr beeindruckend. Also wenn man daran denkt, welcher Zeitraum vergangen ist in der Bundesrepublik, bis man einen neuen Medienstaatsvertrag hatte. Und also überhaupt, dass sogenannte Medienintermediäre einbezogen worden sind oder dass die Plattformregulierung stattgefunden hat, sprach man von Fristen von 5 Jahren oder auf dem Weg auch zur Datenschutzgrundverordnung waren das deutlich längere Zeiträume. Und das hier ist, finde ich, schon zeitmäßig außerordentlich beeindruckend, hat aber natürlich auch so ein Überwältigungspotenzial, dass wenn man sich damit beschäftigt, man nicht mehr das eine Gesetz in der Hand hat, sondern versucht, Land zu gewinnen. So, das würde ich sagen, findet jetzt erstmal so statt. In der Bundesrepublik in Bezug auf die Medien ist ja schon angekündigt worden, dass es jetzt vor allen Dingen um die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehen soll. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen, obwohl es da noch nicht so ein Verständnis gibt in der Mediengesetzgebung oder Medienpolitik, würde ich jedenfalls so sagen, dass es letztlich darum geht und auch um die Mammutaufgabe, ein Medienökosystem insgesamt funktionsfähig zu halten, weil die Belastungsproben, die Medien zurzeit ausgesetzt sind, die sind erheblich. Und das gilt nicht nur für die Presse, sondern gilt natürlich auch fürs Fernsehen und gilt letztlich auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sind veränderte auch hier wieder Rezeptionsgewohnheiten, die stattfinden. Das sind veränderte Finanzierungsmodelle, die zu verkraften sind. Das sind neue Wettbewerber wie Influencerinnen und Podcaster, die wirtschaftlich enorm erfolgreich sein können und auch Aufmerksamkeit binden, die dann nicht mehr klassischen Medien zur Verfügung steht. Das ist das Frage von neuen Vielfaltskonzepten, die zu übertragen sind und so weiter, bis hin zur Vertrauenskrise in Bezug auf die Demokratie, von der man wohl auch sprechen muss. Also das ist ganz erheblich. Und die Frage, die sich aus meiner Sicht stellt, ist, ob man das Mediensystem, das sich in einem Dualismus stark herausgebildet hat, nämlich zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien und dann noch mit der Trennung zwischen Presse und Rundfunk, ob man das nicht stärker auch wieder insgesamt denken muss und wo Transferleistungen stattfinden können, dass dieses Ökosystem insgesamt intakt bleibt und zwar in Bezug auf die Funktionsmöglichkeit und Weise der Demokratie. Das halte ich für ein wichtiges Thema. Dafür ist aber auch das gesamte Medienrecht noch mal quer zu lesen, weil es sich eben anders herausgebildet hat und immer stark in den Marktabgrenzungen geguckt worden ist. Also gerade mit dem Aufkommen des Internets und dem Drei-Stufen-Test, dass dann die Wettbewerbsmöglichkeiten des Rundfunks, privaten Rundfunks und der Presseverlage nicht zu weit eingeschränkt wird durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter. Also immer mit der Denkweise, wenn man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas wegnimmt, dann eröffnen sich neue Marktmöglichkeiten auf Seiten der Privaten. Aber man könnte ja auch in die Richtung denken, was könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk an Transferleistungen erbringen, damit die Privaten eine gute Möglichkeit haben, auch die Inhalte zu erbringen, die von der öffentlichen Aufgabe eben auch mitgedeckt sind und wo es auch wirtschaftlich eben interessant ist.
Ich glaube auch, das ist eine sehr, sehr große, große Frage, die immer mehr auf uns zukommen wird, definitiv. Es ist auch mein Eindruck, dass in den letzten Jahren sehr viel neue Regulierung eigentlich mehr aus der EU als aus nationaler Regierung gekommen ist. Und gleichzeitig hat die EU irgendwie auch ihre Vorliebe für Acts entdeckt. Ah, das ist ein Act heutzutage, das finde ich auch sehr interessant. Mhm. Und man gar nicht so genau weiß, was man damit jetzt anfangen soll.
Und die Frage noch ist, ob Öffnungsklauseln bestehen oder nicht. Und man sogar gleich das Mittel der Verordnung wählt.
Genau. Herr Professor Kostomtek, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns einmal die rechtlichen Hintergründe der alten und auch der neuen Regelungen zum Thema, was kann ich über die Nebenkosten abrechnen im Bereich Medien, dargestellt haben. Vielen Dank Ihnen, hat mich sehr gefreut.
Ja, herzlichen Dank. Ich danke auch und wir bleiben im Gespräch.
Auf jeden Fall sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an Joel Schneider für die technische Umsetzung der Episode. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns wie immer gerne weiter. Bewertet uns auf der Plattform, wo ihr am liebsten Podcast hört. Und vielen Dank fürs Zuhören.